Die Spanierin, welche die Sonne nach Frankreich brachte. In dieser Folge von Die Kronleuchter. Anna von Österreich. Ja, liebe Leute, heute ist es soweit. Wir möchten uns heute mit euch einmal einen spanischen Habsburger anschauen. Genau genommen die Anna Maria Mauritia der Austria. Es kennen Sie vielleicht einige. Sie ist am 22. September 1601 geboren worden, irgendwo nordwestlich von Madrid, und ist das älteste von 5 Kindern. Ihr familiärer Bezug zu Österreich, jetzt einmal ganz abgesehen, dass sie aus der Casa de Austria, also der spanischen Königsdynastie zu dieser Zeit, die eine Linie war, während die andere eben im Heiligen Römischen Reich Österreich und angrenzenden Länder eben beherrscht hat, ist eben auch, dass ihre Mutter, die Margarete von Innerösterreich oder auch von Steiermark, eben eine Tochter von dem relativ bekannten Karl II. Von Innerösterreich war. Und ihr Vater war eben der König Philipp III. Von Spanien.
Ja, und wenn man sich das in der weiteren Verwandtschaft anschaut, war die Anna deshalb die Cousine vom Ferdinand III. Und zugleich auch seine Schwägerin, da der Ferdinand mit der Schwester von der Anna, mit der Maria, verheiratet war. Also wir sehen, diese Folge wird wieder sehr viele...
Also das heimliche Motto der Habsburger, Incest is Wincest. Ich sage es immer wieder, ich warte noch immer auf das Wappen, wo das unten auf dem Band draufsteht. Das gehört einfach her, Leute. Also an alle, die touristisches Merchandise verkaufen oder so, bitte, da muss ja mal wer drüber trauen.
Dann hast du jetzt aber schon gecopyrightet, oder? Diesen Spruch.
Hier, vielleicht sollten wir das herausbringen.
Auf jeden Fall.
Was sagst du zu Kronleuchter Merchandise?
Auf jeden Fall, lasst es uns wissen, ob ihr das kaufen würdet. Die Anna ist jetzt inmitten von ihren 4 Geschwistern in Spanien aufgewachsen. Und man muss sagen, sie war wirklich das Lieblingskind vom Vater.
Sie ist sehr verwöhnt worden vom Papa.
Und als die Anna 10 Jahre alt war, ist ihre Mutter 27-jährig bei der Geburt ihres letzten Kindes verstorben. Das war schon mal der erste Schicksalsschlag, den die Anna schon sehr jung erleben musste.
So, und jetzt, also wir haben euch bis jetzt so ein bisschen im Dunkeln gelassen, was es jetzt mit der Anna auf sich hat, in welchem Land die jetzt ihr Wirken entfalten wird und so weiter. Jetzt kommen wir schon in diese Richtung. Nämlich, kurz darauf war schon die Verlobung mit dem gleichaltrigen Ludwig dem 13.
Da muss man sagen, der Ludwig war auch ein Halbwaise, wie die Anna auch, weil sein Vater, der Heinrich der 4., 1610 nach 18 versuchten Attentaten ermordet wurde.
Da war aber hartnäckig, gell?
Ja, scheint so.
Also und man muss ihm sagen, zu der Zeit ist eben in Frankreich die Regentschaft dessen Mutter, also nicht von der Mutter vom Heinrich, sondern vom Ludwig, die da eben die Regentschaft führt, und das ist die Maria de Medici. Kennt man vielleicht auch.
Nämlich auch wieder lustig, die Maria von Medici war selbst auch eine halbe Habsburgerin. Die war nämlich die Schwester von der Margarete, also von der Mutter von der Anna. Das heißt, wenn wir uns das jetzt wieder versuchen, logisch zu erklären, die Maria von Medici war die Schwiegermutter und die Cousine von der Anna. Und die Anna war deshalb die Tante von ihrem Ehemann und später dann die Großtante von ihrem Sohn. Macht Sinn, oder?
Also so, wenn ihr die Namen aufzeichnet am Papier und dann einfach zwischendrin hin und her kritzelt, ich glaube, das ist die beste Darstellung.
Ist ein sehr kompakter Stammbaum. Ja. Also diese Maria von Medici arrangiert jetzt dann so ein bisschen diese Hochzeit zwischen der Anna und dem Ludwig. Sie hatte dazu, muss man sagen, religiöse und politische Gründe dafür. Nämlich war die Maria von Medici eine sehr gläubige Katholikin und sie hat sich von Spanien, das selbst sehr streng katholisch geführt worden ist, ein bisschen Unterstützung erwartet. Nämlich hat der Heinrich damals im Edikt von Nantes den Protestanten Gleichberechtigung und Glaubensfreiheit gewährt und das hat ihr nicht so wirklich gepasst.
Außerdem haben wir eben zu dieser Zeit auch noch das klassische Problem, was dann auch schon im 16. Jahrhundert davor aufgekommen ist, nämlich die Einkesselung Frankreichs durch die Habsburger. Also wir haben im Süden Spanien, wir haben im Norden eben die Niederlande und wir haben im Osten das Heilige Römische Reich. Das heißt, Frankreich war eben in drei Himmelsrichtungen von Habsburgern praktisch umzingelt. Und durch diese Ehe erwartet sie sich dann halt auch ja einen gewissen Garant für Frieden.
Hat ja auch gewisse Vorteile, mit einem Habsburger verheiratet zu sein.
Das sicher, ja.
Und weil du jetzt schon ein bisschen Niederlande angesprochen hast, da werden vielleicht bei den treuen Hörerinnen und Hörern ein bisschen die Alarmglocken läuten. Nämlich haben wir schon in der Vergangenheit eine Folge über eine Person gemacht, die selbst in den Niederlanden sehr politisch tätig war.
Du meinst unsere Margarete?
Unsere kleine Königin, große Regentin Margarete, so wie wir die Folge damals genannt haben. Die hat nämlich indirekt auch ein bisschen eine Verbindung zur Anna von Österreich.
Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Mutter von der Anna auch Margarete geheißen hat und schätze mal noch der benannt worden ist.
Es ist nämlich auch ihre Urgroßtante.
Was ist der?
Also die Urgroßtante von der Mutter Margarete. Also sind da auch wieder ein bisschen verwandtschaftliche Verhältnisse im Topf. Und eine weitere Gemeinsamkeit, nämlich findet die Stellvertreterhochzeit von der Anna und vom Ludwig am 18. Oktober 1615 in Burgos in der gleichen Kathedrale statt, wo auch 118 Jahre zuvor die Margarete ihren zweiten Ehemann Johann geheiratet hat.
Schön, oder? So schließt sich der Kreis.
Und alle, die sich jetzt vielleicht ein bisschen echauffieren darüber, dass man da mit 14 da verheiratet wird, das haben wir auch schon in ein paar anderen Folgen kurz besprochen, das war jetzt vielleicht nicht so, wie man es heute vielleicht denken würde, eine Ehe, sondern eher mehr politisch ausgerichtet.
Genau, aber so unsere Hörerschaft kennt es inzwischen eh schon, das Spiel in- und auswendig, wie das läuft, auch mit den Stellvertreterhochzeiten. Also wenn das eure erste Folge ist, dann hört es ein bisschen zurück. Ich glaube, das haben wir sogar schon in der zweiten Folge einmal geklärt. Das ist dann immer
Leopoldine, glaube ich, war das.
Jetzt geht es einmal darum, die Braut vorzubereiten auf ihr neues Heimatland und bekommt dann natürlich Französischunterricht. Und ihr Heiratsgut wird zusammengestellt, das sie eben mitnimmt. Und das war einiges, was da zusammenkommt.
Nämlich hatte sie Schmuck im Wert von 61.000 Dukaten. Dann ganz viel verschiedenes Bettzeug, Tafelsilber, Geschirr, über 70 Leinentücher zum Fußwaschen, 36 Leinentücher zum Reinigen der Zähne, weil damals hat es ja noch keine Zahnbürsten gegeben, 366 Seidentücher in sämtlichen Farben und allerhand weitere Stoffe und Dinge, die sie da mitgenommen hat.
Das ist doch ein bisschen was.
Ja.
Und man merkt auch, dass sie wirklich das Lieblingskind von Philipp III. War, weil er hat sie persönlich begleitet ins neue Land, natürlich
Also bis
jetzt
zur
nicht über die
Grenze.
Grenze, das ist sonst auch ein bisschen schwierig natürlich, aber hat sie eben bis zur Grenze begleitend, wo sie sich dann eben schluchzend am Hals hingen, dass man sie dann halt wirklich auseinanderreißen hat müssen.
Ja, richtig trauriger Abschied. Weil man natürlich auch nicht weiß, wann sieht man sich wieder? Sieht man sich wieder
Ja,
überhaupt?
ja.
Es ist ja nicht nur ein Abschied für, ja, sehen wir uns nächstes Jahr vielleicht. Das ist ja vielleicht wirklich ein Abschied für immer.
Hat es ja auch gegeben. Und was aber auch war in diesem Moment, ist eben praktisch auch der Austausch mit der zukünftigen Schwägerin.
Ja, nämlich die Elisabeth ist nämlich die Schwester vom Ludwig, die da jetzt eben im Rahmen dieser Doppelhochzeit mit dem Bruder von der Anna, dem spanischen Infanten Philipp IV., verheiratet wurde. Also da kann man sich, glaube ich, wirklich bildlich so einen Austausch vorstellen. Also da die Spanierin geht nach Frankreich, die Französin kommt nach Spanien.
Ja, also so wirklich ganz, ganz klassische politische Hochzeit, das, wie es es vorher über Jahrhunderte und auch später über viele Jahrhunderte noch geben wird, wenn man eben solche politischen, möchten sagen, Bündnisse, aber natürlich auch im Zuge von Bündnissen, aber da geht dann halt schon eine sehr starke Sicherheit oder ein gewisses.
Auf jeden Fall vor allem Sicherheit, ja.
Oder sagen wir einmal ein zumindest ein Bedürfnis oder eine Erwartung an Sicherheit damit einher. Natürlich muss das natürlich nicht halten, ne? Wie
Das
man
ist wieder
vielleicht
was
dann noch sehen
anderes.
wird.
Das ist wieder
Spoiler
was
Alert.
anderes. Dazu kommen wir noch. Ja, Domi, magst du uns ein bisschen was erzählen? Wie hatten die Anna so ausgeschaut, dass wir uns was vorstellen können?
Ja, also die Anna war mittelgroß, wie man vielleicht so sagen kann, hochnäsig, nicht nur im Auftreten, sondern wirklich von der Nase
Ja.
her. Dann eine relativ schmale Taille, ein ovales Gesicht, ein Teint wie Milch und Honig heißt's, hellgrüne Augen, eine weniger stark ausgeprägte Habsburger Lippe.
Zu ihrem Glück,
Ja.
muss man sagen.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die deine Trademark halt war. Ja.
Aber dadurch hat sie irgendwie ein sehr schönes Gesicht gehabt, also so ein bisschen verlockend und sinnlich. Sie hat nämlich auch sehr dichtes goldblondes Haar gehabt und ganz interessanter Side Fact. Sie hatte sehr kleine, feingliedrige Finger, wie auch die Maria Theresia dann haben wird. Also das war da anscheinend irgendwie in der Familie, in den Genen, dass die Frauen da sehr stolz waren, wenn sie sehr, ja, feine Finger hatten. Es gibt auch von der Anna ein sehr berühmtes Gemälde vom Rubens, das wir vielleicht auch auf unserer Instagram- und Facebook-Seite zeigen können, damit
Ja.
man sich das gut vorstellen kann, wie das wirklich so ausgeschaut hat alles. Und bei dem Gemälde vom Rubens ist eben sehr interessant, dass er ihr Aussehen wirklich ohne irgendeine Retusche oder dergleichen einfangen konnte. Also weil sie wirklich so eine schöne Frau war, die eben so gewisse Vorzüge gehabt hat.
Ich rede viel lieber über den Charakter. Und da heißt es, dass ihr mehr kompliziert war, starke Gefühlsschwankungen mitgebracht hat, Zornausbrüche und eine sehr scharfe Zunge zutage gelegt hat. Ansonsten ja ein heiteres, offenes, anziehendes Wesen gehabt hat. Und da ließ sie viele Männer rasend werden und konnte ja ihre Rivalinnen in Verbündete machen praktisch und hat auch eine starke eiserne Selbstdisziplin zutage gelegt. Gut, so kann man jetzt vielleicht die Anna beschreiben. Dann, wie hat denn der Ludwig ausgeschaut?
Der Ludwig war sehr schmächtig, hatte ein langes, blasses Gesicht mit einer spitzen Nase. Der Kopf war ein bisschen zu groß. Er hatte sehr breite Schultern, was dann im Zusammenspiel mit seinen anderen Körperteilen ein bisschen komisch ausgeschaut hat. Und zudem hat er ein bisschen gestottert. Aber das Einzige, was ihm wirklich attraktiv an ihm war, war sein schulterlanges kastanienbraunes Haar,
Das ist jetzt
was.
dann auch ein bisschen ein Trend in ganz Europa geworden.
Ja, er hat es nämlich auch nie schneiden lassen. Also die waren wirklich lang und gewellt und haben vielleicht ein bisschen ungepflegt ausgeschaut für damalige Zeit. Aber wie du gesagt hast, es ist dann eben im Laufe der Jahre ein ganzer Trend entstanden in Europa, wo dann die Männer alle diese schulterlangen Haare getragen haben.
Man kann da vielleicht dazu sagen gleich, dass er sehr, sehr, sehr spät erst Bartwuchs bekommen hat. Also erst im Alter von 23 Jahren. Und dass man diesen Makel im Endeffekt so kaschiert hat, dass dann am französischen Hof niemand hat einen Bart tragen dürfen.
Ja, aber das spielt vielleicht auch damit zusammen, dass die Pubertät bei ihm ein bisschen verzögert war, wie wir dann gleich noch drauf kommen werden.
Gut, also wir kommen jetzt einmal zur Trauung, also zur richtigen Trauung.
Eigentlichen Hochzeit. Vorher
Genau.
haben wir ja nur die Stellvertreterhochzeit gehabt.
Also, ihr wisst das eben, wie es ist. Zuerst einmal die Stellvertreterhochzeit und dann, dass einmal für die Reise schon alles klar ist.
Genau.
Und dann natürlich kommt jetzt da die Trauung in Persona am 25. November 1615. Und der Ludwig kommt im weißen Atlas, also so in Seide, und die Anna trug einen mehrere Kilogramm schweren lila Samtmantel mit langer Schleppe und mit goldenen Lilien bestickt. Also dem bourbonischen Wappen entnommen, die Lilie als deren Symbol. Und natürlich üppig mit Hermelin besetzt. Also da haben ein paar Maler ihr Leben dafür gelassen. Und was halt ganz witzig ist, dass ihr die schwere Krone immer wieder über die Stirn gerutscht ist, war dann vielleicht doch nicht so ganz ausgelegt für 14-Jährige.
Nach der Trauung werden jetzt dann die beiden Kinder, muss man ja schon fast sagen, voneinander getrennt und um 8 Uhr abends wieder zusammengeführt.
Und da sagt die Maria von Medici: Meine liebe Tochter, hier führe ich Ihnen Ihren Gemahl zu. Empfangen Sie ihn freundlich und lieben Sie ihn von Herzen. Und dann hat man eben den Vorhang vom Himmelbett geschlossen und alle Zeugen bis auf zwei Hebammen haben den Raum verlassen müssen. Also ihr könnt schon ahnen, worauf es hinausläuft. Es geht darum, die Ehe zu vollziehen, weil ja in dem Verständnis damals ja die Ehe erst ab dem ersten Geschlechtsverkehr.
Nur eine vollzogene Ehe ist eine richtige
Genau,
Ehe.
genau. Das haben wir ja auch bei der Margarete so gehabt, dass ohne Vollzug dann gibt es auch noch einen Weg hinaus.
Ja, genau, das haben wir ja bei ihr eben gesehen, dass sie dann den französischen Dauphin, also dass da diese Ehe dann aufgelöst wurde, weil sie ja noch Kinder waren und die Ehe somit noch nie vollzogen worden ist. Und eben diese zwei Hebammen, die jetzt als Zeuginnen da im Raum geblieben sind, haben dann später behauptet, dass die Ehe durchaus vollzogen worden ist.
Was aber natürlich falsch war: Der Ludwig war noch lange nicht in der Pubertät. Wir haben das schon mit dem Bartwuchs angesprochen und dementsprechend ist da auch nichts gelaufen. Seine Mutter, die Maria von Medici, hat es aber natürlich eilig gehabt, die Nachricht der vollzogenen Hochzeit zu verbreiten, damit das ganze Theater irgendwie zu vermeiden.
Ja, man muss auch bedenken, dass es sehr, sehr starke Kritik an dieser spanischen Hochzeit gegeben hat. Die Ehe der beiden soll dann erst 4 Jahre nach der Trauung vollzogen werden, also ganze Zeit lang später. Ich finde es aber auch sehr interessant, wie das halt damals so war und vor allem, wenn das so Leute miteinander verheiratet werden, die zum einen noch sehr jung sind, vielleicht überhaupt noch kein Interesse an dem Ganzen haben und dann auch Leute, die sich halt vorher nicht kennen, die sich noch nie gesehen haben, die nicht einmal wissen, wie der andere ausschaut. Es hat ja keine Fotografien oder auch, dass es Gemälde vorher wirklich gegeben hat, war ja nicht so.
Ja.
Und das ist halt irrsinnig interessant, wie reagieren die dann so in so einer Drucksituation, wenn die da jetzt dann vor Zeugen da jetzt dann irgendwas machen müssen.
Ja.
Also es ist für mich auch voll irrsinnig interessant.
Und dann kommt natürlich noch das Thema der sexuellen Orientierungen dazu, was ja
in der Folge auch eine Rolle spielen wird.
Ja, was ja überhaupt keine Rolle gespielt hat damals, das war ja völlig wurscht, ne? Sondern, ja, das war ja auch ein gewisser politischer Akt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Gut, aber okay, wir haben jetzt schon ein bisschen was
vorweggenommen.
Der Ludwig, um jetzt einmal so in die Details hineinzutauchen, der Ludwig zeigt kein Interesse an der Anna.
Ist vielleicht jetzt nicht sonderlich verwunderlich, wenn man jetzt bedenkt, ja, die Anna war 14, da hat man jetzt vielleicht noch ein eher vielleicht kindlicheres Aussehen.
Aber ja, vielleicht liegt es auch daran, dass sie sehr grundverschieden waren. Also die Anna war eben ein blühendes, aufgewecktes Mädchen und der Ludwig war halt eher kindlich, kränklich, hat ja schon seit Kindesalter an Schwächheitsanfälle, chronische Dünndarmentzündung, später hat auch eine Tuberkulose bekommen.
Ja, und es war dann auch so, dass sie sich gesellschaftlich eher aus dem Weg gegangen sind, eben weil sie so grundverschieden waren und nur bei wirklich unvermeidlichen Begegnungen, selbst da sind sie sich ein bisschen mit Feindseligkeit begegnet.
Muss man halt auch sagen, die Anna hat Theater, Tanz und lustige Gesellschaft geliebt. Der Ludwig war auf Jagd, Truppenparaden und handwerkliche Tätigkeiten aus. Die Anna hat Heim und Ordentlichkeit gemocht.
Auch interessanter Side-Fact, sie hat sich eine Badewanne angeschafft, was damals ja sehr unüblich war. Und trotz heftiger Kritik vom Hof hat sie eben das durchgezogen, dass sie sich da eine Badewanne in ihre Gemächer stellt.
Der Ludwig wieder ist von einem Schloss zum nächsten gezogen und hat dort wirklich seine Notdurft am Gang erledigt oder in einer Ecke auf Stroh und wenn der Gestank dann zu unerträglich war, naja, ist halt weitergegangen oder aufs nächste gezogen. Also das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen, die die beiden da mitbringen.
Man muss vielleicht jetzt auch vorausschicken, dass der Vater, der Heinrich, sehr viele außereheliche Affären gehabt hat. Und die Söhne aus diesen außerehelichen Affären sind ebenfalls am französischen Hof, man kann fast sagen gleichberechtigt, erzogen worden und aufgewachsen. Und der Ludwig als legitimer Sohn hat sich eben das mit anschauen müssen. Und vielleicht kann man daher jetzt ein bisschen seine eher abweisende, problematische Beziehung zu Frauen erklären. Wenn man sich jetzt anschaut, wie seine eigene Mutter da ständig gegen diese ganzen Mätressen vorgehen hat müssen und wie machtlos sie da eigentlich war. Also vielleicht kann man da so ein bisschen den Ursprung von seinem Hass ein bisschen sehen.
Ja, also da heißt dann eben auch, dass der Ludwig in die Frauen als Sünde schlechthin sah und deshalb lieber die Gesellschaft von Männern gesucht hat und deshalb lieber die Nächte mit seinem Favoriten, wie spricht man denn aus, liebe Anna?
Charles Albert de Luynes.
Danke. Während die Anna eben sehr unglücklich war. Ich würde da vielleicht ein bisschen einwerfen, dass vielleicht diese Deutung ein bisschen sehr heteronormativ ist.
Sicher, aber es war sicher auch, ist sicher so ein Faktum, was auch mitgespielt hat, eben beim Ludwig und in seiner Entwicklung.
Jedenfalls hat sich dementsprechend die Anna glücklich schätzen müssen, ihn wenigstens hin und wieder beim gemeinsamen Essen zu sehen.
Ja, und dieser Favorit vom Ludwig ist dann von ihm auch in die höchste französische Adelsstufe, dem Connétable, erhoben worden. Deswegen hat man dann auch eine standesgemäße Frau für ihn gesucht. Und durch die Hilfe von Ludwig hat er dann das schönste Mädchen Frankreichs, nämlich die 18-jährige Marie.
Die Prinzessin von Rohan. Ja, und eben Ludwig und Charles, es verlieben sich irgendwie beide in die Marie, kann man das so sagen.
Ja, ich glaube, das ist dann ein bisschen nach hinten losgegangen, das Ganze, weil jetzt hat der Ludwig auf einmal Interesse an Frauen, wie sich zeigt, nämlich auch an der schönen Marie.
Überschüttet sie mit Geschenken und verbrachte jede Minute mit dem Paar. Er macht sie zur Obersthofmeisterin von der Anna und ja, verwies im Endeffekt den gesamten spanischen Hofstaat von ihr. Die Anna sagt dazu,
Ich bin die verlassenste und unglücklichste Frau der Welt.
ihr Vater gibt ihr darauf den Rat, sie soll sich weiterhin um ihren Mann bemühen, denn solange sie kinderlos ist, hat sie kaum Trümpfe in der Hand. Und so bemüht sich eben die Anna.
Ja, und sie hat da eben einige Ideen, nämlich trägt sie jetzt dann die ihr sehr verhasste französische Mode,
Also das Spanische lasst sie jetzt
das
dann hinter
Spanische,
sich.
genau, weil sie hat sich immer weiter spanisch angezogen und jetzt zwängt sie sich in diese tief ausgeschnittenen französischen Kleider, die ihr ganz zuwider waren und der Ludwig hat sich dann darüber nur lustig gemacht.
Sie reist ihm dann sogar in das Jagdschloss nach, wo er mit Charles und Marie ist und sich mit denen vergnügt und ist dann sogar fortgeschickt worden von dort. Also war sie unglaublich wütend, verständlicherweise.
Natürlich ist jetzt auch der Charles ein bisschen eifersüchtig auf das Ganze. Ich meine, er hat jetzt eine hübsche Frau und der Ludwig, dass der da immer dabei ist, das ist ihm halt auch ein bisschen an den Kragen gegangen. Und der hat jetzt versucht, ganz viele verschiedene junge Mädchen zum Ludwig zu führen, um ihn da jetzt ein bisschen von der Marie
Abzulenken.
abzulenken. Aber der Ludwig hat alle abgelehnt. Also er hat überhaupt kein Interesse an irgendjemand anderen gehabt. Und jetzt dann passiert ja, wie ich finde, auch ganz was Seltsames, oder?
Ja, jetzt kommt noch die Schwester dazu, die Schwester vom Ludwig, nämlich
Nämlich,
die Christine.
genau, die wird mit dem Erbprinzen Victor Amadeus dem Ersten von Savoyen verheiratet. Und jetzt bleiben der Ludwig und der Charles als Zeugen bei dem Vollzug der Ehe dabei, mit dem Hintergedanken, dass das Ganze ein bisschen ein Anschauungsunterricht für den Ludwig wird, damit er vielleicht so ein bisschen ja, auf den Geschmack kommt, muss man sagen.
Der Ludwig weigert sich aber wirklich unter Tränen und unter kompletter Verzweiflung, die Anna in ihrem Schlafzimmer aufzusuchen. Und der Charles packt ihn dann und schleppt ihn. Ja, denn, also, muss sein, der war ja ziemlich mächtig, schmächtig.
Ja, den hat man gleich einmal aufheben können.
Der Charles packt ihn jetzt und schleppt den König da einfach eigenhändig in das Gemach von der Anna. Ein Kammerdiener hat dann den Ludwig ausgezogen und dann haben sie ihn einfach unter die Bettdecke neben seine Frau reingesteckt. Und ja, am nächsten Morgen hat dann eben die Anna unklar zu Protokoll gegeben, dass sich der Ludwig zweimal angestrengt habe.
Also, was das genau bedeutet, das überlassen wir jetzt dann eurer Fantasie und Vorstellung. Aber ja, ganz eine seltsame Situation, das Ganze.
Ja,
Aber
Zumindest hat das
ja.
Ganze dann den Ludwig so irgendwie ein bisschen
Angespornt vielleicht sogar.
angespornt, ja, ein Liebesleben mit seiner Frau irgendwie anzustreben und hat sie seitdem regelmäßig besucht. Also das weiß man halt deshalb, weil über die Besuche regelmäßig Protokoll geführt worden ist. Nämlich sogar, dass der Ludwig oft sogar nach der Messe
Am
am
Vormittag in
Vormittag,
die Gemächer von der Anna wollte.
ja, um dann eben sich
Mit
zu
ihr.
bemühen.
Vielleicht ein bisschen mehr als bemühen
Ja,
mittlerweile.
ja.
Wer weiß.
Aber ja, so es ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich sexuell motiviert war oder ob es da eben wirklich darum geht, einen Nachkommen zu bekommen. Also so, ihr habt es jetzt schon gehört, dass das halt alles mitprotokolliert worden ist vom Hof. Und das war eine relativ strenge Überwachung, besonders von der Anna, die wirklich komplett strengstens überwacht worden ist. Ihre Post ist zensuriert worden, und auch ihre wöchentlichen Treffen mit dem spanischen Botschafter sind eben nur auf einmal die Woche eingeschränkt worden. Also man darf ja da die politische Komponente nicht vergessen, dass die Anna eben ein Habsburger war.
Ja, also man wollte sie, kommt mir vor, so richtig abschotten von der Heimat, damit sie auch nicht weiß, was passiert. Sie hat dann ein sehr einsames Leben am französischen Hof gehabt.
Was dann vielleicht auch 16, 19 ein bisschen dadurch erschwert wird, dass sie eine Fehlgeburt hat. Und in weiterer Folge ist es dann eben auch so, dass ihr der Ludwig untersagt, nach Spanien zu reisen, um ihren schwer erkrankten Vater zu besuchen.
Jetzt passiert aber das, was man vorher schon kurz über den Charakter von der Anna angesprochen hat, nämlich dass sie ihre Feindinnen zu Verbündeten verwandelt hat. Weil jetzt stellt sich die Marie, die ja immer noch ihre Obersthofmeisterin ist, auf die Seite von der Anna und unterstützt sie da jetzt ein bisschen. Die Anna natürlich total vereinsamt, ohne Freunde, ohne irgendeine Ansprechperson am Hof, hat diese Hilfe natürlich so schnell angenommen. Und da hat sie vielleicht auch so ein bisschen den wahren Grund für diesen Freundschaftsbeweis ein bisschen übersehen.
Ja, nämlich der Hochadel beginnt eben gegen den Charles zu intervenieren, da der sich eben immer mehr in den Vordergrund drängt und vielleicht sogar die Regierungsgeschäfte übernehmen wollte. Darum opponieren sie und da soll es sogar Mordpläne gegeben haben, die deshalb nicht zum Erfolg gekommen sind, da er eben an Scharlach erkrankt ist und dann innerhalb weniger Tage im Dezember 1620 verstorben ist.
Und durch den Tod von dem Charles, der bis zuletzt ein wirklicher Verbündeter vom Ludwig war, nähert sich jetzt der Ludwig wieder an seine Mutter an und hat sich mit ihr versöhnt.
Da hat es nämlich vorher die Sache gegeben, dass die Maria vom Hof, kann man sagen, verbannt worden ist,
Vertrieben wurde, ja.
vertrieben worden ist. Also muss man dazu sagen, die hat ja vorher die Regentschaft geführt. Und wie es halt sehr oft ist, bleiben die dann auch oft nachher sehr einflussreiche Figuren oder möchten es zumindest bleiben. Oder in solchen Fällen werden sie dann halt ein bisschen abgeschoben, um eben diesen Einfluss zu unterbinden.
Ja, vor allem wenn da jemand anderes ist, der da eben gerne so ein bisschen die Fäden in der Hand haben möchte, wie jetzt dann in dem Fall der Charles. Und das Ganze ging dann eben so weit, dass sie 1617 eben auf das Schloss Bois verbannt worden ist, nachdem der Ludwig den Charles zu einem Staatsstreich gegen die eigene Mutter ermutigt hat. Und jetzt eben nach dem Tod kommen sich Sohn und Mutter wieder näher und versöhnen sich. Aber die Maria von Medici kommt jetzt nicht alleine wieder zurück an den französischen Hof, sondern sie ist in Begleitung von Armand Jean du Plessis, dem Herzog von Richelieu, dem Bischof von Lyon.
Der auch ein Kardinal ist und muss man dazu sagen, auch auf Betreiben der Anna zum Kardinal gemacht wurde. Damit kommt jetzt eine sehr, sehr einflussreiche Figur in das Spiel dazu. Nämlich der Richelieu wird dann 1924 Premierminister, 1929 Leutnant-General und der ja ist eine sehr, sehr, sehr starke Figur am Hof. Der wird dann in seiner ganzen Laufbahn die Geheimpolizei fördern, entmachtet den Amtsadel und ja, bekämpft dann eben auch die Hugenotten. Also sind wir in dem Konflikt der Katholiken und Protestanten. Was für ihn auch ein Thema ist, sind eben Bestrebungen gegen die Einkreisung durch die Habsburger. Was dann sogar so weit geht, dass er Schweden unterstützt, die dann mit ihren Truppen bis in den Süden des Heiligen Römischen Reiches vordringen. Oder dem Versuch, Bayern oder ganz allgemein die katholische Liga vom Kaiser zu trennen. Aber er unterstützt eben auch Rebellionen in Portugal und in Katalonien, eben gegen die Zentralmacht in Madrid. Also es ist schon sehr ein aktiver Player, was sich da dann in den nächsten Jahren entfalten wird. Aber gehen wir noch einmal zurück zu 1621, wo die Anna noch einmal eine Fehlgeburt hat.
Ja, und zwar ist es ein sehr trauriges Ereignis, wie es da zu dieser Fehlgeburt kommt. Sie spaziert mit der Marie durch die spiegelglatten Säle im Schloss. Und dort haben sich dann die beiden Frauen entschieden, auslassend zu tanzen und ja, lustig zu sein. Und dabei stürzt die schwangere Anna. Als der Ludwig von dieser erneuten Fehlgeburt hört, hat er die Marie sofort entlassen.
Die Marie heiratet dann aber bald wieder, nämlich 5 Monate nach dem Tod ihres Mannes, den Herzog
Chevreuse.
Und gewinnt dadurch dann bald wieder Einfluss auf den König.
Ja, und die Anna wurde dann von dem Ludwig eigentlich noch mehr mit Nichtachtung gestraft. Sie hat ihn dann nur noch gesehen, wenn er sich dazu entschieden hat, mit ihr doch das Bett mal wieder zu teilen. Sie durfte dann auch nur mehr sehr selten am Hofleben teilnehmen. Trotz dieser ganzen ja, Abweisungen und ein bisschen Abschottung von der Anna hat sie eine sehr große Beliebtheit im Volk genossen.
Das nämlich auch schon die ganze längste Zeit.
Ja, vor allem
war nämlich die Anna sehr beliebter, wirklich beliebter als der Ludwig teilweise.
Vor allem nämlich auch wegen ihrer Schönheit. Also das sagt man zum Beispiel, immer wo sie ja, hingegangen ist, hat ihr Blick als Gnade gegolten oder ihr Lächeln war wie eine Trophäe. Auch ganz interessant ist, dass die Maria von Medici, also die Schwiegermutter, überhaupt nicht mehr beachtet wurde, sobald dann die Anna auch den Raum betreten hat.
Also und deshalb hat dann die Maria von Medici auch keine Gelegenheit ausgelassen, gegen die Anna ein bisschen zu hetzen oder da ein bisschen niederzumachen.
Es gab dann auch einen Zwischenfall mit dem Georges Villiers.
Das ist der Herzog von Buckingham.
Nämlich bei einem Spaziergang von der Anna im Schlosspark hat sie ganz plötzlich einen lauten Schrei ausgestoßen. Zeugen haben danach ausgesagt, dass sie beobachtet haben, wie der Herzog von Buckingham in den Büschen verschwunden ist. Und das war natürlich ein riesiger Skandal bei Hof, wie man sich vorstellen kann. Und es gab dann eben unterschiedliche Interpretationen, was da jetzt eigentlich genau passiert ist. Also man sagt, dass die Anna sich diese Attacke gefallen lassen hat oder dass sich eben das nicht gefallen lassen hat. Also
was überhaupt passiert ist.
Was überhaupt passiert ist, ob das jetzt eine, ja, was Sittenwidriges passiert ist. Also davon wird eben in den meisten Fällen ausgegangen.
Was aber die Folge ist, dass der Ludwig sehr stark eifersüchtig ist. Und da heißt es dann über ihn,
Er ist ein merkwürdiger Liebhaber. Er kann nicht lieben, er kann nur eifersüchtig sein.
und er hat dann eben alle Höflinge, die an diesem Tag Dienst hatten, um die Königin zu überwachen, eben entlassen und hat fortan auch kein Wort mehr mit der Anna gesprochen. Und jetzt ist es so, dass die Anna eine neue Hofdame bekommt, nämlich die 14-jährige Marie de Hautfort. Die ist eben blond, sanft, schüchtern und naja, sie erweckt die heterosexuelle Seite im Ludwig und er macht ihr vor den Augen seiner Frau Avancen. Sie ist ein bisschen in einer Hoffnungslosigkeit. Auch der Richelieu hetzt stark gegen sie. Allein die Tatsache, dass die Anna eben Briefe aus Spanien empfängt, macht sie zum Kapitalverbrecher. Einzig unbeobachteter Ort, an dem sie hat sein können, war eben das Frauenkloster, das sie gestiftet hat, das,
Wahrlich krass.
danke, wo sie sich eben ungestört mit der Äbtissin hat unterhalten können. Und selbst da schöpft der Richelieu Verdacht und hat das Kloster durchsuchen lassen und auch strengstens überwacht.
Ja, das Verhältnis, wie sollte es auch anders sein, zwischen dem Ludwig und der Anna war jetzt schlechter, als es jemals war. Der Anna wurden dann von den Ärzten Badekuren zur Steigerung der Fruchtbarkeit verordnet, aber auch das blieb dann erfolglos. Wie sollte es Erfolg bringen, weil der Ludwig hat es ja weiterhin abgelehnt, dass er sie sieht. Und es vergehen somit weitere Jahre.
Und weitere Jahre mit Fehlgeburten.
Am 5. Dezember 1637
Das sind beide jetzt schon 36 Jahre alt.
gab es ein sehr heftiges Unwetter, sodass der Ludwig dann nicht in das Schloss fahren konnte, das er eigentlich ja, vorgesehen hatte, sondern er musste Zuflucht im Louvre suchen. Im Louvre hat sich da gerade seine Frau aufgehalten, die Anna, und so war er dann eben mehr oder weniger gezwungen, dass er gemeinsam mit ihr zu Abend isst, wo man sich keines Blickes gewürdigt hat. Und daraufhin musste er sich dann auch das Schlafzimmer mit ihr teilen, weil es der einzig beheizte Raum im Louvre war. Am 10. Februar im Jahr darauf wurde dann die Schwangerschaft verkündet von der Anna. Das heißt, dieses Unwetter war eben der Grund oder der Anlass, dass die Anna wieder schwanger war.
Anfang September ist es dann soweit, dass bei ihr die Wehen einsetzen. Und der Ludwig eilt aus Versailles, wo er eigentlich frisch verliebte Stunden mit dem 18-jährigen, wie heißt er,
Marquis Henri Cinq-Mars.
verbrachte. Muss man sagen, der war 18, der Ludwig war da 36. Ja, als er dann eben die stark leidende Anna erblickt hat, zu der er dann geeilt ist, hat er gesagt, ich wäre froh, wenn man das Kind retten könnte.
Darf ich jetzt kurz was einwerfen? Wir haben ja die Folge über Marie-Louise gemacht
Ja.
und den Napoleon.
Ja.
Und wenn wir uns da zurückerinnern, dass der Napoleon, von dem man das vielleicht auch eher gedacht hätte, dass er eher mehr an einem Nachfolger interessiert wäre als jetzt an seiner Frau, dass der Napoleon die Ärzte angefleht hat, dass sie im Falle eher die Marie-Louise retten sollen als das Kind. Und jetzt haben wir es genau andersherum. Das finde ich irrsinnig interessant, diesen Vergleich.
Ja, es ist definitiv interessant, wie unterschiedlich die Charaktere sind von Menschen in solchen Positionen. Ja, und dann ist es so, dass am 5. September 1638 ein schwächlicher Sohn geboren wird, der wie man es noch aus dem 20. Jahrhundert kennt, dann gleich mal die Nottaufe bekommt, weil, weißt du nicht. Und der Ludwig, der sich dann persönlich vergewissert hat über das Geschlecht des Kindes, sagt dann, es ist ein Dauphin. Also,
ja.
Also Dauphin ist ja der jeweilige Kronprinz von Frankreich, dessen Titel. Kommt nämlich tatsächlich vom Wort Delfin, von dem sich dann, ich glaube, das war irgendeine Herrschaft dann, auf die sich dann der Name übertragen hat. Also man kennt so aus anderen Ländern, gibt es ja so ähnliche Sachen mit so Titeln für die Thronfolger wie, was weiß ich, Prince of Wales oder Fürst von Asturias etc.
Er hat dann eben offiziell den Namen Ludwig der 14. Dieudonné erhalten.
Also das heißt Gottesgeschenk.
Ja.
Und also das ist dann wirklich der Ludwig der 14.
Der Sonnenkönig.
Der Sonnenkönig. Wink, wink, Titel der Folge.
Man muss jetzt sagen, trotz der Geburt jetzt eben dieses wirklich lang ersehnten, also wirklich fast 23-jährigen Wartens auf einen Thronfolger, hat sich jetzt die Stellung von der Anna am Hof nicht wirklich verbessert. Außerdem ist die einzige Freundin, ihre Hofdame, die Marie de Hautefort, entlassen worden.
Also der Richelieu zieht weiterhin seine Fäden und sucht jetzt aber auch den Hofstaat für den Ludwig aus.
Für den Sohn Ludwig.
Genau. Wobei er vor allem auf die politische Zuverlässigkeit achtet.
Und jetzt nicht eben auf die Ausbildung oder auf die Kompetenzen von den jeweiligen Erziehern.
Schaut, dass die Agenda passt und dass das Kind auf die Agenda hin schon einmal gestimmt wird.
Ja.
Der Papa Ludwig kümmert sich jetzt nicht so sehr um seinen Sohn, was dann auch dazu führt, dass der Sohn im Papa nicht mehr erkennt, was der dann aber wieder der Anna anlastet, weil er meint, sie hat das Kind eben ihm entfremdet.
Aber er war immer noch mit seinem Liebhaber, den St. Mars, beschäftigt, den er dann mit Reichtümern und Geschenken überhäuft hat und sehr verehrt hat. Diesen St. Mars, der war ja, wie wir vorher schon gehört haben, deutlich jünger als der Ludwig. Dem war aber dann dieser Umweg über das Schlafzimmer vom Ludwig bald ein bisschen zu lästig und hat dann immer mehr Ausreden erfunden, warum er den König nicht mehr sehen hat müssen.
Und dann kommt er eben auch damit daher, dass ein Sohn eben nicht mehr genug sei und dass er jetzt mehrere braucht.
Wegen Sicherheit und so. Kann ja dem Ersten was passieren.
Ich meine, natürlich hat dann er auch weniger im Schlafzimmer zu tun gehabt,
ja, weil er bei der Ehefrau ist. Das war natürlich der Hauptgrund, ja.
Ja, und somit verdankt die Anna dem Liebhaber ihres Mannes, dass ihr Mann sie wieder fortan öfters besucht hat, was dann ja zur Geburt ihres zweiten Sohnes, Philipp, wieder ein Name, der gleich ist mit dem Vater von der Anna, am 21. September 1640 eben ins Haus steht. So, also ich glaube, einige von euch haben jetzt irgendwie einen gewissen Groll auf dem Ludwig und für euch kommt jetzt die Genugtuung,
dass sich der Gesundheitszustand vom König in den nächsten Jahren sehr verschlechtert. Am 3. April 1643 hat er zum letzten Mal das Bett verlassen können und ist im Mai darauf qualvoll verstorben. Und daraufhin hat dann eben die Anna die Regentschaft für den vierjährigen Ludwig übernommen. Und der vierjährige Bub wurde dann noch am Bette des Vaters feierlich getauft. Wir haben ja vorher gehört, vorher hat er nur eine Nottaufe bekommen bei der Geburt. Und jetzt hat er eben eine feierliche Taufe erhalten. Und seit dem Tod ihres Mannes hat die Anna auch nur noch schwarze Kleidung getragen.
Die Anna landet somit in einer ähnlichen Situation wie eben damals ihre Schwiegermutter, die Maria von Medici. oder auch schon im 13. Jahrhundert die Blanca von Kastilien oder die Katharina von Medici oder die Luise von Savoyen, dass sie eben die Regentschaft übernimmt für ihren minderjährigen Sohn. Also du hast ja im französischen System, haben wir da ja ein stark patrilineares System, in dem eigentlich, ich glaube, bis zum heutigen Tage noch keine Frau suo jure, also aus eigenem Recht, eben diese Rolle einnehmen kann, aber eben für den minderjährigen Sohn oder sonst irgendwie, wenn der verhindert ist, eben aus dem Recht dieses nimmt sie jetzt diese Rolle ein, die eben sonst der König spielt. Und jetzt ist es so, dass sie einmal unmittelbar nach dem Tod des Königs den Umzug in den Louvre anordnet, um eben damit ihre Willensstärke zu demonstrieren. Bald darauf ist es dann auch so, dass das Parlament, also das Reichsgericht, eben aus den höchsten Mitgliedern, aus Adel, Geistlichkeit, Justiz, um 5 Uhr in der Früh tagt, um eben den kleinen Ludwig auf den Thron zu setzen und einstimmig die Anna zur Regentin Frankreichs zu ernennen und ja, damit eben auch das Recht erhalten hat, Minister und Berater selbst zu wählen. Der Ludwig musste nur bezeugen, der Kleine, ich bin gekommen, um dem Parlament meinen guten Willen zu bezeugen. Und ihre erste Amtshandlung mit diesen Kompetenzen war es dann eben, den Kardinal Giulio Mazarini eben einzusetzen. Und mit dem Mazarini kommt eben ein weiterer großer Player dazu, der eben vorher schon ab 1940 im Dienst vom Richelieu war und dann eben ab dem Jahr drauf zum Kardinal ernannt wurde. Ich muss dazu sagen, der hat auch ein bisschen eine Karriere hinter sich. Der stammt nämlich ursprungs aus Palermo und aus einer Hutmacherfamilie. Ist dann eben, weil seine Brüder zu den Jesuiten gegangen sind, war dann eben auch er Jesuit in Rom und war am Jesuitenkolleg dort schon als 5-Jähriger als Wunderkind bekannt, weil er die Predigen auswendig hat nachsprechen können.
Wow.
Ja, und dann war er eben von 1634 bis 1636 päpstlicher Nuntius in Paris, wodurch er dann eben in der Nähe von Richelieu halt war. Und nachdem der Richelieu dann eigentlich schon 1942 gestorben ist, hat der Mazarin eben dieses Amt übernommen und ja, ist dann eben jetzt von der Anna wieder als diese Position eingesetzt worden. Man muss dazu sagen, dass der Mazarini als äußerst gut aussehend gilt und ein sehr einnehmendes Wesen gehabt haben soll. Er wird dann eben auch der Erzieher und Pate des kleinen Ludwigs und ja, wird dann auch viel später, nachdem der dann volljährig ist, weiterhin auch im Amt verbleiben. Aber da kommen wir noch hin. Jetzt geht es einmal darum, dass die Anna ihr politisches Wirken entfalten soll. Und ja, jetzt ist die Situation, dass eben ein Habsburger an der Spitze von Frankreich steht. Und jetzt wird eben einmal erwartet, dass sie die Feindseligkeiten gegen Österreich und Spanien einstellen wird.
Nämlich gab es diese Feindseligkeiten gegen ihren Cousin und Schwager Ferdinand III. Und ihren Bruder Philipp IV. Aber sie hat das Gegenteil von dem getan, was man jetzt dann von ihr als schwachen Weib erwartet hat. Nämlich hat sie weiter Krieg geführt gegen ihre Familie und hat den Verbündeten von Frankreich, nämlich Schweden, Niederlanden und den deutschen protestantischen Fürsten ihre Treue versprochen. Ein Grund war vielleicht dafür, dass sie ihren Söhnen näher als der Familie vielleicht gestanden ist und dass sie deshalb die Interessen des französischen Königs wahrnehmen musste. Ein weiterer Grund war vielleicht auch, dass sie eben gerade dadurch ihre Härte und Willensstärke beweisen wollte. Es gibt dann auch das Zitat über sie, was, denke ich, sehr beschreibend ist für das.
Königin Anna stellt alle Interessen gegen die des Staates zurück.
Ja, nach dem Sieg über Spanien herrscht eine sehr große Beliebtheit im Volk für die Anna. Und durch diesen Sieg kehrt so diese ganze Lebensfreude wieder an den französischen Hof zurück. Also man muss sich vorstellen, es war vielleicht vorher ein bisschen grau und trübe und jetzt eben mit diesem Sieg kehren wieder Bälle zurück und Gartenfeste. Und trotz der schlechten Finanzlage von Frankreich durch diese Kriegsführung eben, gibt es eine sehr große Hoffnung in die Königin.
Und ja, also da ist sie jetzt ein bisschen ein Hoffnungsträger. Ist halt die Frage, ob diese Rezeption da so lange bleiben wird. Es gibt da ein Zitat vom Kardinal von Retz, der meint: Mehr als irgendwer, dem ich je begegnet, besaß die Königin die Art von Geist, die ihr nötig war, um von jenen, die sie nicht kannten, nicht für töricht gehalten zu werden. In ihrem Wesen lag mehr Bitterkeit als Stolz, mehr Stolz freilich als Größe, mehr Manieren als Moral, eher Sorglosigkeit in Gelddingen als Großzügigkeit, mehr Großzügigkeit immerhin als Eigennutz, mehr Eigennutz als Selbstlosigkeit. Also so alles in allem wird dann ja so eine gewisse Mixed Review, sagen wir mal, eben, was dann auch so ein bisschen beispielsweise im Kontrast zur Blanca von Kastilien ist, die überhaupt nur positiv rezipiert worden ist, während es bei der Anna ja dann weniger eindeutig und ein bisschen paradoxer ist.
Wie schaut jetzt so ein typischer Tagesablauf von der Anna als Königin und Regentin Frankreichs aus? Naja, nach dem Aufstehen nimmt sie gleich einmal ein Bad in ihrer Badewanne. Danach gibt sie Audienzen und hält für mindestens eine Stunde Gebet in ihrer Privatkapelle. Um 2 Uhr gibt es dann Mittagessen und nachmittags finden dann Beratungen mit dem Mazarin statt. Und am Abend ist dann meistens ein geselliges Beisammensein mit Gästen und Vertretern. Was vielleicht ein bisschen unüblich ist, ist, dass der Sohn Ludwig seine Mutter schon früh morgens am Bett begrüßen durfte und generell sehr viele Stunden am Tag mit ihr verbracht hat.
Das ist auch ein bisschen die Idee dahinter, dass er die Geschäfte schon einmal lernt.
Dass es so ein bisschen in die Regentschaft schon eingeführt wird.
Das ist auch etwas, das vielleicht der Franz Josef dann im 19. Jahrhundert hätte tun sollen.
Oder viele andere davor.
Ja, aber die Anna badet außerdem auch mit ihren Kindern am kalten Fluss. Sie hat dabei allerdings ein bodenlanges Nachthemd getragen.
Aber
Also,
stelle das einmal vor.
ja.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was so absurd ist, weil es ist ja eigentlich nur eine Mutter, die da mit ihren Kindern badet.
Ja.
Aber einfach so der Gedanke, was sie für eine Rolle gehabt hat.
Ja.
Und wenn man sich alle Herrscherinnen davor und danach angeschaut hat, die ihre Kinder vielleicht eine halbe Stunde am Tag gesehen haben, im
Ja.
Beisein von 30.000 Hofdamen,
Wenn
ja,
überhaupt.
dann ist diese Verbindung, die sie da jetzt zu ihren Söhnen aufbaut, irgendwie schon sehr schön zu sehen.
Ja, sehr ungewöhnlich in der Zeit. Die Erziehung hat dann aber dennoch der Mazarin eigentlich inne. Es läuft aber nicht alles ganz so rosig. Am 1648 hast du dann eben Aufstände im Volk, den Fronde, also so bürgerkriegsartige Erhebungen, weil er dann doch eben der Krieg mit Frankreich so eine gewisse, ja, so ein bisschen Rattenschweif halt nach sich zieht. Die Anna und der Mazarin betreiben ja eine Außenpolitik, die durchaus Frankreich wieder zur führenden europäischen Macht werden lässt. Also 1648 der Westfälische Frieden, der dann ja den französischen Einfluss stärkt, Territorialgewinne mit sich bringt. Dann 1659 der Pyrenäenfrieden mit Spanien und so weiter. Man muss sagen, der Mazarin war ein unglaublich starker Player und führt jetzt auch den Kurs vom Richelieu fort, der ihm sehr stark absolutistisch geprägt ist. Da geht es ja auch darum, die Rechte des Gerichts einzuschränken, des obersten Gerichts sowie auch des Hochadels. Ja, sie haben vielleicht auch etwas zu spät reagiert gegen die zunehmende Opposition, wie dann eben 1648 das mit dem schon angesprochenen Front war und der Mazarin trotz dieser einflussreichen Rolle, die er gehabt hat, oder vielleicht auch gerade deshalb, hat dann eben ins Ausland flüchten müssen.
Am 7. September 1651 wird der nun 17-jährige Ludwig offiziell vom Parlament für mündig erklärt. Das heißt, die Anna übergibt ihrem Sohn jetzt dann feierlich die Regierungsgeschäfte. Der Ludwig bedankt sich bei ihr ganz herzlich für die Erziehung und die Sorge für sein Königreich und übergibt ihr dann im Gegenzug das Amt der Vorsitzenden des Kronrates.
Also so, sie bleibt dann noch für weitere 10 Jahre
Gemeinsam mit dem Mazarin.
sehr, sehr, sehr mächtig.
Und führt quasi weiter die Regierungsgeschäfte. Und nach dieser Huldigung wollte sich dann die Anna, wie die anderen Anwesenden auch, vor den König hinknien. Aber im letzten Moment hat der Ludwig das eben verhindert. Also er wollte nicht, dass seine Mutter sich vor ihm hinkniet und hat sie dann ganz herzlich und impulsiv umarmt. Was finde ich auch die richtig liebevolle Geste ist, dass vielleicht auch das Resultat eben von dieser nahen Erziehung eben war, dass die Anna da geführt hat.
Oder einfach eine gute Inszenierung.
Kann auch sein. Aber ich will eher dabei bleiben, dass es eine herzliche Erziehung war und dass sie deshalb ein gutes Verhältnis miteinander gehabt haben.
Dann 1652 darf der Mazarin wieder nach Frankreich zurückkehren.
Und da hat sich dann die Anna gleich einmal mit ihm ohne Gefolge in ihrem Zimmer eingeschlossen. Was läuft da, Domi?
Naja, die Sache ist die, also wie gesagt, der war sehr fesch. also es wirkt schon so, dass die eine sehr intime Beziehung zueinander eingehen. Also waren beide da schon 51 Jahre alt. Und es ist so, dass sie sich auch täglich Briefe schreiben, wo sie eben über ihre Nöte, Sehnsüchte sprechen, Verständnis und Zuneigung füreinander ausdrücken. Und ja, die Briefe stellen bald das Lebenselixier von der Anna dar. Und in diesen Briefen verwenden sie eben ja so gewisse Geheimcodes, damit das Ganze eben von den Spitzeln nicht entschlüsselt werden kann.
Sie haben zum Beispiel auch ein eigenes Siegel gehabt, das sich aus einem verschnörkelten A und M zusammensetzt. Das finde ich ja auch ganz lieb irgendwie. Und eben diese ganzen Geheimcodes und Chiffren und Zeichen wie Sternchen und Lilien und so weiter wurden da benutzt. Zum Beispiel schreibt da der Mazarin an die Anna: Ich möchte Ihnen 1000 zärtliche Dinge über das Meer. Das stellt den Code für den Mazarin dar. Und 22, das war das Zeichen für die Anna, sagen. Oder zum Beispiel schreibt sie:
Die Welt wird versinken, wenn ich sie wiedersehe. Während ich das schreibe, bin ich außer mir. Malen Sie sich besser aus, was geschehen wird, wenn 26 Mazarin, 22 Anna wiedersehen wird. Die anderen meinen den Mazarin.
Ich weiß, dass es die Vernunft gebietet und nicht ihr Wille, dass sie noch nicht zurückkommen, und ich kann nichts dagegen sagen. aber ich verwünsche alle jene, die sie mir länger fernhalten, als mir lieb ist.
Ich habe ihre Briefe erhalten, die mir Hoffnung geben, sie bald wiederzusehen, aber ich glaube es nicht, bis ich es nicht gewiss weiß, denn ich bin schon so oft enttäuscht worden. Und da möchte ich vielleicht jetzt kurz einwerfen, er ist ja wirklich öfters enttäuscht worden. Also wir haben gerade vorher gesagt, er ist 52 wieder zurückgekommen. Dann war er aber, glaube ich, noch einmal weg und ist dann erst 53, ist es ihm wieder gelungen, die Opposition von Adel und der Hohen Richterschaft gegen sich niederzuwerfen. Der Mazarin.
Ja, und als dann der Mazarin jetzt wieder am Hof mit der Anna zusammen gemeinsam lebt, eigentlich kann man schon fast sagen, verfällt jetzt die Anna vielleicht, oder es hat so den Anschein, dass sie wieder so in ihre, ja, Frauenrolle verfällt. Das heißt, dieses ganze Selbstbewusste und Willensstarke, was sie sich jetzt seit dem Tod vom König Ludwig aufgebaut hat, tritt jetzt so ein bisschen wie in den Hintergrund. Also, dass der Mazarin jetzt eher mehr die Entscheidungsgewalt bei sich hat und dass sie jetzt eben wieder ein bisschen kürzer tritt. Und es ist ein bisschen unklar, ob sie das freiwillig tut oder ob vielleicht auch der Mazarin das von ihr erwartet.
Weil wir gerade so bei dem Thema sind, auch noch eine voll spannende Sache über den Mazarin. Er hat vorher schon seine Nichten zum Hof geholt und die gemeinsam mit den Kindern von der Anna also ein bisschen zusammenkommen lassen und spielen lassen. Das waren die sogenannten Mazarinetten. also so eben so seine Nichten, wo dann da ein Marschall eben gesagt hat, das sind kleine Fräuleins, die nichts haben und alles haben werden. Schlösser, Renten, Diamanten und Silbergeschirr.
Das ist, glaube ich, meine liebste Aussage vom ganzen Podcast.
Dann machen wir einen kurzen Sprung zum 6. Juni 1660. Weil wir haben bis jetzt zu wenig Habsburger in dem Podcast gehabt. Jetzt dann müssen wir noch einen reinbringen.
Ja, da passiert nämlich ein ganz freudiges Ereignis. Und zwar sieht die Anna nach 40 Jahren ihren Bruder, den Philipp, wieder.
Gegen den sie 15 Jahre lang Krieg geführt hat.
Ja, und zwar bei der Hochzeit vom Ludwig, von ihrem Sohn, mit der Maria Theresa. Das war eine Tochter vom Philipp.
Dem Vierten.
Also sie war seine Cousine.
Und das Lustige ist, das ist, glaube ich, die Maria Theresa, die dann, also über die dann Spanien an die Bourbonen fallen wird. Und diese Maria Therese wird dann auch später Regentin von Frankreich sein. Nämlich schon 1672 wird sie das dann schmeißen.
Das ist dann aber wieder ein Fall für eine neue Podcast-Folge.
Jedenfalls sagt die Anna da, wie sie ihren Bruder wieder sieht, zu ihm ein sehr, naja, schönes Zitat.
Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich eine so gute Französin geworden bin. Ich war es meinem Sohn, dem König, und ich war es Frankreich schuldig.
Also so, da sieht man vielleicht die vorher gestellte Frage, oder es war jetzt einfach eine Ausrede, wer weiß.
Ja, aber es ist also schon ein bisschen so entschuldigend für die 15 Jahre Krieg.
aber ab der Hochzeit hat sie dann den Titel der Königin Mutter angenommen.
Also sie rückt jetzt hinter die Maria Theresa.
Und dann ist es wieder mal der Gesundheitszustand, der sich bei dem Mann in ihrem Leben verschlechtert, nämlich beim Mazarin. Und das ignoriert die Anna eigentlich.
Ja, das wollte sie irgendwie nicht so ganz wahrhaben. Und bei einem Feuer im Louvre im Februar 1661 hat sich der Mazarin dann gerade so im letzten Augenblick selbst retten können, weil er eigentlich gar nicht mehr in der Lage war, selber aufzustehen. Und ab dem Zeitpunkt, wo er da jetzt so knapp dem Tod entgangen ist, hat die Anna ja da nicht mehr die Augen wirklich verschließen können davor und hat ihn dann täglich auf seinem Besitz am Land besucht, wo er dann auch am 9. März 1661 verstorben ist.
Er hat ihr einen, so was kann man vielleicht sagen, als Abschiedsgeschenk, einen 14-karätigen Brillanten vermacht.
Auch nicht schlecht. Hat sich ausgezahlt.
Ja, gut, wenn man Königin Mutter ist, ich weiß nicht.
Ja, hat man eh schon ausgesorgt.
Die Anna hat dann jedenfalls befohlen, dass nach seinem Tod nie wieder sein Name zu erwähnen ist. Und dann hat sie komplett begonnen, sich aus der Tagespolitik zurückzuziehen. Sie begann ihr Appartement sich herzurichten, zum Beispiel ein Badezimmer mit Badewanne aus Marmor, mit vergoldeten Bronzefüßen. Also man sieht, mit den Badewannen hat sie es irgendwie gehabt ihr
Ja,
ganzes
sie
Leben.
war, glaube ich, eine sehr reinliche Frau
Ja.
für damalige Verhältnisse.
Ja. Und sie hat sehr viel Zeit mit ihrer Nichte, Schrägstrich Schwiegertochter, eben der Marie-Therese, verbracht und ja, die ja auch ein bisschen ein Schicksal gehabt hat.
Im Jahr 1663, also 2 Jahre nach dem Tod ihres Lebensgefährten, sage ich jetzt einmal, hat sie eine Diagnose bekommen. Also heute würde man dazu Brustkrebs sagen, damals hat man das nicht so bezeichnet, aber sie hat dann diverse Behandlungen mit Quacksalbermethoden, Aderlässen, Einreibungen, Schlangenpulver über sich ergehen lassen müssen. Und Ende 1664 hat sie sogar eine Operation über sich ergehen lassen müssen, woraufhin diese Wunde dann nie wieder verheilt ist ordentlich. Und diese Wunde wurde dann immer nur mit Kompressen verschlossen.
Für die Nächte hat man sie dann so schön mit Opium vollgepumpt. Tagsüber hat sie dann zahlreiche Krankenhausbesuche empfangen müssen, die sie dann wieder aus dem Zimmer geschmissen hat, weil die Schmerzen eben so stark waren, dass sie ja aufstöhnen hat müssen. Was sie dann auch dazu veranlasst, am 19. Jänner 1666 zu sagen: Meine Finger sind geschwollen, es ist Zeit abzutreten.
Und diese Aussage trifft es eigentlich ganz gut, wenn man sich wieder in Erinnerung ruft, was ich vorher über ihre schönen Finger erzählt habe, auf die sie ja so stolz war. Und wenn sie jetzt sagt, ihre Finger sind geschwollen und so schier, dass es wirklich ein Zeichen war, dass es ihr einfach nicht mehr gut gegangen ist.
Genau. Und jetzt hat sie eben ihre Söhne kommen lassen. Und Ludwig sagt,
Sehen Sie meine Mutter, sie war noch nie so schön.
am Abend hat sie dann eben die letzte Ölung bekommen und viel Opium.
In der Nacht ist sie dann noch einmal aufgewacht, hat sich ein Kruzifix in die Hand genommen und ist dann um 5 Uhr morgens am 20. Jänner 1666, ja, eingeschlafen für immer.
Begraben ist sie dann worden an der Seite von ihrem Mann, also dem Ludwig dem 13. in der Kirche, ja, die dann im Zuge der Französischen Revolution ein bisschen aufgebrochen und geschändet worden sind. Also da hat man dann die Gebeine des Königspaar auf die Straße geworfen und sie zu Staub zertrampelt. Ja, also so, wir haben bis jetzt immer düstere Enden
Das
gehabt.
sagst du jedes Mal.
Ja, gell? Aber auf was ich jetzt hinaus will, ist, dass das
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 düsterste
Düsterste ist.
Ende.
Zumindest, also so im Tos. Okay, wir haben viele gehabt, die leidvoll gestorben sind oder
Naja, aber
wo
das ist
was
sie ja auch
ultra
eigentlich.
leidvolles. Ja, aber das dann noch.
Ja.
die Knochen rausgerissen werden und zertrampelt werden.
Ja, aber das Schiere finde ich, weil normal sagen wir immer am Ende der Folge, die Person liegt dort und dort.
Ja.
Das heißt, man könnte sie besuchen in der Kapuzinergruft oder in irgendwelchen Kirchen begraben. Mhm. Aber bei der Anna gibt es halt nichts mehr, was man besuchen kann und wo man vielleicht nochmal die letzte Ehre erweisen könnte.
Vielleicht, wenn bei euch am Terrassentisch irgendein Staubkörnl liegt, könnte es vielleicht sein, dass das von ihr war, das dann
ja
jetzt in einigen Jahrhunderten eben in Europa herumzirkuliert ist. Aber sonst gibt es da wenig Hoffnung, irgendwie.
Dass da irgendwas erhalten ist von ihr.
Ja.
Na, wir hoffen, die Folge war interessant. Ihr habt vielleicht was Neues erfahren.
Wie immer noch einmal der Hinweis, die Bilder zur Folge findet ihr auf Instagram @diekronleuchter oder auch auf Facebook diekronleuchter. Wir haben noch ein paar nette Zusatzinfos zu den Hauptcharakteren dieser Folge dort zur Verfügung stellen. Ja, wir freuen uns, dass ihr uns begleitet habt. Wir haben, glaube ich, jetzt die 15. richtige Folge gehabt, gell?
Mhm.
Also auch irgendwie ein kleines Jubiläum, für das wir uns auch ganz herzlich bedanken an dieser Stelle.
Wir freuen uns auch immer über euer Feedback und über eure lieben Nachrichten.
Ja.
Also das macht uns immer so viel Freude, auch wenn irgendwelche Nachfragen oder so kommen,
ja,
bin ich immer sofort im Recherchemodus, um dann hoffentlich befriedigend Antworten zu geben. Und vielleicht kommt demnächst auch wieder ein kleines Quiz über die Folge. Das macht mir auch immer sehr viel Spaß, das zu veranstalten auf Instagram.
Die Quizzes sind super, ja.
Ja. Am lustigsten finde ich, wenn du auf die Frage schaust.
Das kann auch passieren.
Na, dann wünschen wir euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Baba, macht es gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
2 Uhr gibt es mittags.
Kardinal Gillo Mazzarini.
Ist nicht Giulio.
Stimmt. Falk.
Was hast du gesagt?
Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Es war schrecklich.
Giulio.
Okay. Dort am Grenzfluss, dessen Namen die Anna aussprechen muss.
Ist das nicht Spanisch? Das ist Spanisch, oder? Ich kann das nicht. Warum sage ich das immer schon falsch?
Ist damit leichter mit den Geschenken dann, oder?
Ja, braucht man nicht so viel Verwandte beschenken, wenn eine Person gleich 3 verschiedene Rollen verkörpert.
Oder bekommt man dann doppelt?
Das ist die Frage.
Das sollte man mal uns erkundigen, wie das in königlichen Häusern im 17. Jahrhundert
das wird dann weihnachtliche eine Spezialfolge.
Ja. Das R, da steht für ein Richelieu. Mhm. Perfekt.
Und 2 Uhr gibt es Mittagessen.
Mittagessen.
Das ist doch Spanisch, oder?
Nein, es ist Italienisch.
Okay. Das ist so ähnlich wie Spanisch, also bist du dran mit dem Namen.
Also ihr seht, mein Französisch ist nicht vorhanden.